Das ist Theo. Er ist mittlerweile 10 Monate alt. Theo wird, wie wir alle, wahrscheinlich zu einem Menschen heranwachsen, der mehr Ressourcen verbraucht, als global gesehen nachhaltig wären. Momentan ist das aber noch nicht ganz absehbar, da seine Bedürfnisse hauptsächlich durch Essen, Schlafen und geknuddelt werden abgedeckt sind. Trotzdem waschen seine Eltern ungefähr 3-mal mehr Wäsche, seit es ihn gibt. Hallo und willkommen zu unserem Podcast Re. Wir suchen uns jede Folge ein Thema aus und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir, das sind Jan und Lisa, und das Thema unserer heutigen Folge sind Kinder. Jan, du bist vor 10 Monaten Papa von Theo geworden. Erzähl doch mal, wo für dich die Verbindung zwischen dem Thema Kinder und Nachhaltigkeit liegt.
Hallo Lisa, vielen Dank für die nette Begrüßung. Zwischen dem Thema Nachhaltigkeit und Kinder gibt es für mich eigentlich zahlreiche Verbindungen. Und zum einen, und die Frage steht dann ganz am Anfang, der Punkt, ob man oder wir überhaupt ein Kind in diese Welt setzen können. Das haben meine Frau und ich intensiv diskutiert, aber es war dann auch relativ schnell klar, dass wir uns dafür entscheiden. Vor allem eigentlich mit der Motivation, dass wir ihm oder unserem Kind zu dem Zeitpunkt, wir wussten ja noch nicht, was es wird, unser Wissen weitergeben zu wollen, sodass er dann einen Unterschied machen kann. Und nach der Entscheidung und dann natürlich auch während der Schwangerschaft und nach der Geburt, der Daily Struggle, die Auswirkungen dieses Kindes möglichst gering auf die Welt zu halten. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber wir heute im Podcast länger und ausführlicher sprechen können.
Ja, also für mich klingen da zwei Themen heraus. Das eine ist so die Frage, ob man es ethisch verantworten kann, Kinder in dieser, in Anführungszeichen, schlechten Welt zu bekommen. Und das andere, was du jetzt gerade gesagt hast, wie man trotzdem einen verantwortungsvollen Ressourcenverbrauch haben kann. Ja, und ich
Genau,
würde
ja.
gerne über beide Punkte genauer mit dir reden.
Sehr gerne.
Zum Beginn habe ich mal ein Zitat mitgebracht. Konstantin Brunner hat mal gesagt, ich habe meine Kinder zu lieb, um sie in die Welt zu setzen. Es gibt ja auch die Bewegung Voluntary Childlessness, in der sich Menschen zusammensetzen, die unter anderem deshalb keine Kinder in die Welt setzen möchten, weil sie unsere Welt für zu schlecht halten. Angesichts des Klimawandels und einer Erwärmung, die momentan eher auf 4 Grad zugeht, als auf die in Paris ausgehandelten 1,5 Grad, ist das auch nicht so ganz unplausibel. Ja, wie ist das für dich oder für euch? Hast du Angst, deinen Sohn in so eine unwirtliche Welt gesetzt zu haben? Oder gibt es etwas, was passieren könnte, dass du denkst, oh, das hätte ich besser nicht gemacht?
Ja, ist eine gute Frage. Also, ich bin mir unserer und seiner Privilegien schon bewusst oder sehr wohlbewusst. Er wächst sehr behütet auf und hat eigentlich von zu Hause aus schon Startvorteile im Leben, ohne überhaupt irgendetwas dafür getan haben zu müssen. Wir haben ja auch in der Folge zur COP24 in Polen darüber gesprochen, dass die Delegationen sehr unterschiedlich groß sind, was sich in den unterschiedlichen Möglichkeiten ausdrückt. Du hast ja beschrieben, wie groß Deutschlands Delegation zum Beispiel im Vergleich zu den Delegationen der Inselstaaten ist. Und ich glaube, dieses Beispiel trägt dann auch auf das Kind oder ein Kind zu haben über, dass man eigentlich sagen kann, ein Kind, was in Deutschland oder Schweden aufwächst, das hat eigentlich wirklich große, ja, Vorteile, Startvorteile im Leben gegenüber einem Kind, was in anderen Regionen der Welt aufwächst. Und deswegen deine Frage, ob wir Sorgen haben um ihn nicht so sehr, weil wir wissen, dass er mit den Folgen einer erwärmten Welt besser umgehen können wird. Was uns natürlich aber Sorgen macht als Eltern, das sind eher soziale Fragen. Und der Klimawandel und die Erderwärmung an sich haben ja vor allem oder sind vor allem dann Probleme, wenn es um die Folgen der Erderwärmung geht, die dramatisch sein werden und dramatisch sind und da vor allem zu den sozialen Umbrüchen führen werden. Aber auch hier haben wir einen Notfallplan. Im Zweifel ziehen wir einfach gemeinsam in den Wald nach Schweden und sind dann hier für uns. Das heißt, wir hoffen, dass wir da nicht so stark von betroffen sind.
Das ist natürlich, ja, das ist ein guter Notfallplan, wenn man bedenkt, dass vermutlich bei 4 Grad Erderwärmung Deutschland nicht unbedingt mehr bewohnbar sein wird, Schweden hingegen schon.
Ja, wobei auch tatsächlich 4 Grad ja immer nur der Durchschnitt ist. Das heißt, für Schweden sind die Prognosen noch mal deutlich stärker. Also 2 Grad Erderwärmung heißt in Schweden schon 4 Grad.
Okay.
Das heißt, die Folgen auch hier für Natur, für die Frage, wie eigentlich Lebensmittel produziert werden können, sind auch hier dramatisch. Ein gutes Beispiel dafür ist eigentlich der Sommer 2018, als es so lange nicht geregnet hat, die Dürre so lang war, dass tatsächlich sogar die Pferde, die es hier zuhauf gibt, notgeschlachtet werden mussten, aber es auch keine Schlachtereien mehr gab, die schlachten konnten, weil die Kapazitäten einfach bis zum Januar 2019 ausgelastet waren. Und das sind schon so, da überlegt man dann schon, wie man mit diesen Dingen umgeht. Aber nochmal, das ist halt auch wieder Ausdruck dieses Privilegs, dass wir einfach im Zweifel in den Wald ziehen können und hier Zugang zu Wasser, Elektrizität und so weiter haben und dann von den größeren Verwerfungen hoffentlich nicht betroffen sein würden werden.
Und aus diesen Gründen waren so die Beweggründe der Voluntary Childlessness für euch kein Problem.
Genau, weil wir sozusagen das ausschließen konnten, dass er davon stark negativ beeinflusst werden wird.
Mhm.
Oder immer noch den Plan haben, dass, wenn es so kommen wird, dass wir eine Option haben, auf die wir zurückgreifen können.
Ja, also ein gewisser Optimismus doch auf die Zukunft, zumindest
den habe ich ja sowieso.
Dann lass uns doch mal auf das andere Thema kommen, Ressourcenverbrauch von Kindern. Wenn man sich überlegt, jedes nicht geborene Kind bedeutet ungefähr 58 Tonnen CO2 pro Jahr, die eingespart werden. Ist es legitim überhaupt, diese persönliche Lebensentscheidung, zeuge ich Nachwuchs oder eben auch nicht, unter diesem Blickwinkel zu betrachten? Ist eine Ein-Kind-Politik unter Klimagerechtigkeitsgesichtspunkten legitim oder findest du, dass man diesen Aspekt so gar nicht betrachten darf?
Ich finde, dass man die Frage schon stellen muss. Ich habe ja eben schon gesagt, vielleicht nicht nur aus Klimagründen, sondern auch aus oder vor allem aus sozialen Fragen. Zum Beispiel kann ich es einem Kind zumuten oder meinem Kind dann zumuten, in eine politisch enorm schwierige Zeit geboren zu werden. Und diese grundsätzlichen Entschluss oder diesen Entschluss haben meine damals noch Verlobte und ich am Morgen der Trump-Wahl getroffen. Unser Kind ist tatsächlich in gewisser Weise ein Anti-Trump-Baby.
Ein Anti-Trump-Baby. War Kinder bekommen für euch dann ein bisschen ein Akt der Rebellion, der politischen Rebellion?
In etwa. Meine Frau war damals wahnsinnig enttäuscht und fast verbittert darüber, dass Donald Trump gegen Hillary Clinton gewonnen hat im November 2016. Und wir hatten die Frage, ob und wann wir Kinder bekommen wollen, zu dem Zeitpunkt schon länger diskutiert. Und dann war für uns das Ob am Morgen der Trump-Wahl zumindest geklärt. Sie meinte dann, wir erschaffen eine Armee gegen Donald Trump. Bislang hat das erstmal für einen gereicht.
Eine Ein-Mann-Armee.
Eine Ein-Mann-Armee, aber wie bei Dumbledores Army auch, einer kann den Unterschied machen.
Aber nochmal auf den Ressourcenaspekt zu sprechen zu kommen, es ist ja doch eindeutig, dass vor allem Kinder in Europa einen unfassbar großen Ressourcenverbrauch haben und zu Menschen heranwachsen, Erwachsenen heranwachsen werden, die einen nicht nachhaltigen Ressourcenverbrauch haben werden. Findest du es legitim, Kinder bekommen unter diesem Blickwinkel zu betrachten? Zu sagen, na, bekomm doch lieber ein Kind weniger, dann produzieren wir weniger Menschen, die viel Ressourcen verbrauchen. Weil ich persönlich habe echt meine Schwierigkeiten, die Frage unter diesem Aspekt zu beleuchten, weil ich selbst am klimafreundlichsten bin, wenn ich mich umbringe. Aber das kann nicht die Lösung sein. Genauso wenig kann für mich die Lösung sein, auf etwas sehr Menschliches zu verzichten, nämlich sich fortzupflanzen. Hier liegt für mich irgendwie ein Tabu. Wie siehst du das denn?
Ja, du hattest ja diesen Aspekt des am klimafreundlichsten bin ich dann, wenn ich mich umbringe, schon in einem früheren Podcast genannt. Und den teile ich auch absolut. Und wie du ja weißt, haben wir uns natürlich auch für unser Kind entschieden. Ich finde es wichtig und legitim, die Frage zu stellen. Also wenn man sich mit der Frage der Nachhaltigkeit bewusst und wirklich auseinandersetzt, dann muss man sich auch dieser Frage stellen. Auch wenn die Antwort dann im ersten Moment widersprüchlich wirkt. Also ja, wir haben uns mit dieser Frage beschäftigt und wir sind aber trotzdem zu dem Entschluss gekommen, dass wir gerne ein Kind haben wollen. Das ist natürlich im ersten Moment widersprüchlich. Ich glaube aber daran, und das schließt an das an, was du gesagt hast, es ist in gewisser Weise ein natürliches Vorhaben, ein sehr menschliches Bedürfnis fast, Kinder in diese Welt zu setzen. Dann, wenn man davon ausgeht, dass das eigentlich gegeben ist, und das war dann ab einem gewissen Zeitpunkt so für uns, dann geht es nicht mehr so sehr um die Frage des Obs, sondern dann ist für uns die Frage, wie wir dieses Leben so nachhaltig wie möglich gestalten. Denn nochmal, ich glaube, dass wir, also ja, der Klimabeitrag pro Person ist sehr groß, aber wir können auch alles dafür tun, ihn jetzt schon pro Person für uns zu senken und auch die Auswirkung dieser einen zusätzlichen Person so gering wie möglich zu halten. Und ich bin ein großer Verfechter dieser Position, dass vieles besser wird, dass also auch ein weiteres Kind nicht unbedingt negativ per se sein muss, sondern tatsächlich wir es damit schaffen können, gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Ja, schön, dass ihr das für euch so gut und so positiv klären konntet. Dann lass uns direkt doch mal daran ansetzen, was du gerade gesagt hast. Wie schafft man es denn, mit einem Kind so nachhaltig wie möglich zu leben? Wie sieht das in der täglichen Praxis aus?
Ja, sehr gerne. Du hast ja am Anfang in deiner Einleitung über die Bedürfnisse des Babys gesprochen, die ja am Anfang tatsächlich sehr überschaubar sind. Also Theo, unser Sohn, braucht natürlich gerade am Anfang Kleidung, Essen, trockene Windeln sowie das Gefühl von Geborgenheit. Ich hoffe mal, dass er das Gefühl von Geborgenheit ausführlichst genießt und wahrnimmt.
Da bin ich mir sehr sicher.
aber vielleicht können wir mal durch die anderen Bedürfnisse durchgehen und da dann die einzelnen Lösungen und Überlegungen, die wir so angestellt haben, mal
diskutieren. Ja, sehr gerne. Lass uns doch mal mit Kleidung anfangen.
Gerne. Also Kleidung ist natürlich ein großes Thema. Aber wir können für uns sagen, dass wir eigentlich keinerlei Kleidung bis jetzt gekauft haben, eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen wachsen die Kinder ja am Anfang sehr, sehr schnell, so dass man nur wenige Outfits braucht. Wir haben das Glück, dass unser Sohn im Frühjahr und fast dann im Jahr 2018 Sommer geboren wurde. Das heißt, er brauchte sowieso wenig Winteroutfits und mit ein paar Bodies und ein paar Pyjamas kommt man dann schon relativ weit. Zum anderen sind wir in der glücklichen Lage, dass in unserem Umfeld einige schon Kinder bekommen haben. Die Klamotten, die wir jetzt nutzen, sind mehr als die wir jemals hätten nutzen können. Wir haben Beutel und Tüten mit Kleidern geschenkt bekommen und ich habe ja eben gesagt, dass er am Anfang nur zwei oder drei Bodies sowieso braucht. Und in diesen Kleiderbeuteln und Tüten waren 10 oder 15. Also es war super ausreichend. Und dann haben wir natürlich zur Geburt auch noch einiges geschenkt bekommen. Und das war in Kombination so ausreichend, dass wir eben bis jetzt nichts gekauft haben.
Cool.
Aber das ist natürlich auch wieder daran anschließend, was wir am Anfang gesagt haben, eine privilegierte Situation. Denn vielleicht hat man keine Verwandten oder Freunde, die schon Kinder haben. Oder vielleicht bekommt man auch zur Geburt nicht so viel geschenkt. Aber selbst dann muss man ja nicht alles neu kaufen. Es gibt zahlreiche Second-Hand-Läden, wo es für die Kleinsten einfach wahnsinnig viel Auswahl gibt. Und wie gesagt, am Anfang wachsen sie so schnell, dass man gar nicht so viele Outfits braucht und die Kleidergrößen relativ regelmäßig wechselt.
Kannst du ein paar Beispiele nennen, wo man gut gebrauchte Kindermode bekommen kann?
Also zum einen ist es natürlich wirklich der Second-Hand-Laden um die Ecke. Wir in Berlin haben ziemlich viele davon.
In Berlin kein Problem.
Aber selbst die dann keinen Secondhand-Laden um die Ecke haben oder vielleicht meinen, dass Secondhand-Läden erstmal irgendwie mit Stigma behaftet sind oder das ramschig oder komisch finden, selbst für die gibt es mittlerweile Angebote. Es gibt Kleiderverleihunternehmen und zwei möchte ich einmal hier nennen. Das eine ist Räubermode. Das ist eine Plattform, auf der man ökologische und nachhaltige Kleidung mieten kann. Also tatsächlich Kleidung, die irgendwie aus sehr, sehr hohen Standards gerecht wird. Man möchte für sein Baby ja nur das Beste. Und da kann man dann einfach für einen gewissen Zeitraum oder für einen gewissen Zeitraum die Kleider mieten. Also ein Body für 2 Monate. Und das haben auch etablierte Player erkannt, so wie zum Beispiel Chibo. Und haben im Frühjahr 2018 ihren eigenen Kleidersharing-Dienst gestartet, der ähnlich funktioniert, aber eben keinerlei
Das ist ja genau passend für euch.
Genau, es passt für uns. Wir haben den Dienst zwar noch nicht in Anspruch genommen, weil wir schon so viel hatten, aber gerade zum Beispiel für Winterkleidung, die man nur für einen gewissen Zeitraum braucht, wäre das interessant gewesen. Aber wie gesagt, bislang sind wir gut auch ohne ausgekommen.
Also ich fasse mal kurz zusammen. Bei Kleidung ist es wirklich relativ unproblematisch, gerade weil ein Kleidungsstück am Anfang vielleicht 2 Wochen lang passt, dass man gut tauschen und verkaufen und leihen und so weiter kann im Bekanntenkreis sowie in Unternehmen
Korrekt, genau.
auch.
Also Kleidung ist, glaube ich, immer das Einfachste, deswegen auch vielleicht das Beispiel, mit dem wir als erstes anfangen, weil es da einfach so ein wahnsinnig hohes Angebot gibt und ja, die Hürden, da nachhaltig zu leben, relativ gering sind.
Dann lass uns doch mal weitermachen mit dem nächsten Thema Essen.
Das ist
Wie sieht's
schon
hier aus?
etwas sensibler. Das Thema Babyfüttern ist ein sehr sensibles Thema. Die erste Konfliktlinie ist eigentlich aus meiner Sicht, zumindest aus meiner Erfahrung, zwischen der Dis oder an der Diskussion zwischen Brustmilch und Milchpulver. Und jetzt kann ich nur von meinen Erfahrungen sprechen, möchte da auch gar kein abschließendes Urteil mehr erlauben, weil, wie gesagt, jeder soll das so machen, wie er das machen möchte. Das gilt übrigens für alle Kindererziehungsfragen. Also bevor wir jetzt uns da dogmatisch festlegen. Aber meine Erfahrung vom eigenen Kind und von Freunden ist einfach so, es ist beides gleich gut und es hilft dem Kind zu wachsen und sich zu entwickeln. Und das ist das Wichtigste. Und auch gerade das Stillen ist natürlich mit viel Druck für die Mutter behaftet, soweit ich das als Mann sagen kann. Deswegen möchte ich da auch eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen, weil es gibt tausend Gründe, warum das nicht klappt oder das Baby nicht ausreichend Milch bekommt oder wie auch immer. Insofern ja, sollen diese beiden Lösungen gut nebeneinander stehen. Deswegen möchte ich mich eigentlich eher auf die Phase fokussieren, wenn sie schon Beikost bekommen. Also nicht mehr nur rein Milch trinken, sondern auch festere Nahrung zu sich nehmen. Und das ist so ab etwa 6 Monaten der Fall.
Kann ich dich noch mal kurz unterbrechen und nachfragen, wo jetzt genau der
Ja,
Nachhaltigkeitsbezug
gern.
ist, wenn du diese beiden Möglichkeiten miteinander vergleichst?
Also klar, Milchpulver ist nicht die nachhaltigste aller Formen. Also die Brustmilch ist per se nachhaltiger, weil sie von der Mama für das Baby produziert wird. Aber es geht ja bei unserer Definition von Nachhaltigkeit, oder zumindest meiner, auch darum, eine soziale Nachhaltigkeit mitzudenken. Und es hilft nichts, wenn die Mama oder dann die beiden Partner nach 2 Monaten völlig ausgelaugt und kaputt sind, weil das Baby nicht ausreichend Milch zu trinken bekommt. Und es geht in der Frage einfach darum, was das Bestmögliche für das Kind ist. Und wenn es dann Milchpulver ist, das die Situation rettet, dann ist das so.
Ja, klar. Also das ist ja
Nee,
gar
genau, aber
keine Frage.
es ist schon was, was man.
Und das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig ressourcenintensiv, dass man da sagen
Nee, genau.
wird,
Das
naja.
ist sehr überschaubar, was man da auch braucht. Über das Phänomen, dass sozusagen Milchpulver in Deutschland aufgekauft wird und nach China exportiert wird. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die ich jetzt hier gar nicht weiter vertiefen möchte, aber sozusagen das Milchpulver ist halt für die Übergangsphase, ja, für die meisten Eltern in der einen oder anderen Form wichtig, um das Kind ruhig zu stellen, klingt falsch, um das Kind glücklich zu halten und das Kind
Zufrieden
zufriedenzustellen.
zu stellen. Ja. Gut. Dann sind wir uns einig. Wie sieht es denn dann aus, wenn die Beikost losgeht?
In Schweden ist das sogenannte Baby-led Weaning ein großes Thema. Das heißt auf Schwedisch Plockmat, was ich damit mit Greifessen übersetzen würde. Das Baby bekommt weichgekochtes Essen, das es selbst greifen kann und auf dem es rumlutschen kann. Das ist ein super großes Phänomen gerade und führt halt dazu, dass die Kinder sich relativ frühzeitig an Essen gewöhnen. Der Nachhaltigkeitsbezug hier, man kocht das halt alles selber oder macht das alles selber. Also man kocht Gemüse einfach selbst so lange weich, bis das Baby weich ist und sie es zerdrücken können und zermanschen können. Ist natürlich keinerlei Zusatzstoffe und macht dem Baby Spaß und den Eltern viel Ärger, weil sie danach sowohl Kind als auch Küche sauber machen müssen. Und zwar mehrfach am Tag dann.
Ja, ich erinnere mich an den Brokkoli, den Theo letztens in seine Einzelteile
Ja,
zerlegt hat.
und wie gesagt, das macht man dann mehrfach am Tage. Und dann in dieser Phase fangen die meisten ja auch mit Brei an, oder mit verschiedenen Breiformen. Und auch hier kann man einfach sehr viel selber machen und spart einfach das Geld für teure Fertigprodukte. Das ist einfach das eigene Essen, gerne ohne Salz, kochen und dann klein pürieren. Und das schmeckt den meisten Kleinen einfach sehr gut. Das haben wir über den ganzen Sommer lang gemacht. Und das hat unser Kleiner ohne größeren Probleme und mit sehr viel Wohlwollen genossen.
Okay, aber auch hier nochmal meine Frage. Das ist ja jetzt nicht wirklich ein Nachhaltigkeitsissue, oder? Ich meine, was so ein Kleiner wegfuttert, das ist total überschaubar. Wenn es noch ein Portionchen vom eigenen Essen ist, umso besser. Da ist ja jetzt nicht wirklich was dabei, wo man sagen könnte, das ist jetzt nicht nachhaltig. Okay, Fertigprodukte brauchen wahrscheinlich mehr Ressourcen in der Produktion als jetzt der selber gemachte Brei. Aber alles in allem würde ich sagen, das ist jetzt nicht wirklich problematisch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, oder?
Jein, weil du ja trotzdem Müll produzierst. Also, und Transportkosten, Emissionskosten und so weiter hast. Also, das Essen für Babys wird in diesen schönen Glasdöschen durch die Republik gekarrt. Du sagst jetzt so, nett, es ist nicht so viel. Mittlerweile isst er halt ein Glas davon am Tag ungefähr. Das ist schon was, wenn man sich da überlegt, wie viel Glas Döschen wir sonst schon davon verbraucht hätten, wenn man das alles kauft. Es ist auch wieder eine Frage der sozialen
Total.
Nachhaltigkeit, weil klar, wenn man genügend Geld hat, kann man sich das leisten, diese Döschen den ganzen Tag oder die ganze Woche zu kaufen. Aber es geht halt auch deutlich einfacher selbst, ist mein Punkt. Also immer dieser Punkt, denk daran, dass du das auch alles selber machen könntest. Es gibt zum Beispiel diese Quetschis, heißen die auf Deutsch. Das sind diese in Plastik verpackten Drücktuben, wo pürierte Früchte oder püriertes Essen drin sind. Die haben einen Plastikverschluss, und davon mampft er jetzt auch am Tag einen. Man könnte sich überlegen, wie viel Plastikabfall er damit produziert. Und unsere Alternative ist, man kann die auch wieder befüllbar kaufen. Das heißt, man hat einmal, und die hat meine Frau, glaube ich, auch secondhand gekauft. Man kann die einmal kaufen, dann befüllt man die selbst mit Essen, verschließt die, kann sie im Zweifel auch einfrieren, wenn er jetzt gerade irgendwie, wenn man zu viel produziert hat, und danach in den Geschirrspüler tun und dann wiederverwenden. Also das sind schon Aspekte, glaube ich, wo man sagen kann, Convenience und Bequemlichkeit führen ja häufig dazu, dass man sagt, naja, es ist ja gar nicht so viel Müll oder es ist ja gar nicht so viel, wo ist denn da überhaupt der Unterschied? Aber es macht halt dann doch am Ende des Tages schon einen Unterschied.
Das Kleinvieh summiert
Ja, und
sich.
wie gesagt, das ist halt die Frage, wie viel Müll und wie viel drumherum man mit diesem Baby produzieren will. Und unser Ansatz und unser Versuch ist halt, so wenig wie möglich zu machen. Plus dann, ich möchte das ganze Thema Ernährung gar nicht aufmachen, aber in diesen Gläsern, die man dann industriell gefertigt kaufen kann, ist halt häufig relativ viel Zucker drin. Auch da hat man dann einfach volle Kontrolle, was das Baby isst.
Also wenn ich dann jetzt mal zusammenfassen würde, das sind ja alles Überlegungen, die nicht so weit davon entfernt sind, was ich für mich selbst überlege. Wie kann ich ressourcenärmer mit weniger Plastik, mit weniger Verpackungen und auch gesünder mit weniger Zusatzstoffen essen? Und bei Babys gibt es da eben auch gute Möglichkeiten, einfach die Sachen selber zu
Ich
machen.
glaube, das ist eine sehr gute, treffende und schöne Zusammenfassung. Und das ist auch der Punkt, den ich hier vermitteln will. Was für Erwachsene geht, geht für Babys auch.
Sehr schön. Okay, jetzt kommen wir zu einem Thema, das Erwachsene nicht unbedingt so
Oder erst wieder
betrifft,
später.
nämlich die Windeln. Erst wieder später. Wir haben hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Wie sieht's mit Windeln aus? Also die Standard-Pampers sind natürlich am praktischsten, aber bäm, machen den
Bäm,
Müll.
machen den Müll. Das ist eigentlich die gute Zusammenfassung, ja. Also Pampers waren für mich am Anfang Synonym für Windeln, muss ich sagen. Ich wusste zwar dann, dass es noch verschiedene Eigenmarken der jeweiligen Drogerie und Supermärkte gibt, aber vielmehr hatte ich mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt und Ich weiß nicht, ob du weißt, wie eigentlich Windeln funktionieren.
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Okay.
Klär mich doch mal gerne auf.
Meine Windelaufklärung hat tatsächlich schon in der Schule stattgefunden, weil wir damals im Chemieunterricht einen Lehrer hatten, der selbst Papa geworden war. Und in diesem Chemieunterricht haben wir dann tatsächlich einmal eine Windel aufgeschnitten und in dieser Windel ist Granulat. Und wir haben dann geguckt, wie viel Wasser eigentlich dieses Granulat speichern kann. Und das Ergebnis ist beeindruckend. Und das ist auch der große Vorteil. Also die Windel hat dieses Granulat und das speichert die Flüssigkeit. Das ist für die Eltern extrem praktisch, weil diese Windeln können viel Flüssigkeit aufnehmen und halten damit das Baby möglichst lange trocken. Und dieser wieder erneute, das hatten wir eben auch schon, Convenience-Aspekt, führt dann dazu, dass man weniger häufig wechseln muss. Gleichzeitig, und das hast du dann gesagt, man produziert einfach extrem viel Plastikmüll und das muss man sich bewusst sein. Und wir haben aber mit einer nachhaltigeren Alternative experimentiert und die hat auch ganz gut funktioniert.
Nämlich?
Stoffwindeln. Und die erleben gerade in meinem Umfeld zumindest wieder einen Siegeszug. Es gab sie natürlich auch schon, als wir klein waren, aber jetzt gerade kommen sie wieder.
Wie funktionieren die denn im Vergleich zum Granulat? Ja,
also es gibt verschiedenste Varianten der Stoffwindeln. Es gibt Tücher, die mit einer Plastikklemme oder irgendeiner Art von Klemme zusammengehalten werden und dann einer dazugehörigen Wollhose, damit nichts rausläuft. Und es gibt mittlerweile auch Varianten, die wie ganz normale Windeln aussehen und auch funktionieren, nur dass in dieser Variante eben auch nur eine Einlage aus Baumwolle drin ist, die dann ausgetauscht werden kann. Der Nachteil an Stoffwindeln, man muss tatsächlich häufiger wechseln, da sich natürlich nicht das gleiche Trockenheitsgefühl beim Baby einstellt, zumindest nicht bei unserem. Gleichzeitig vermeidet man natürlich Unmengen an Plastikmüll. Man muss auch häufiger waschen, das hast du ja am Anfang auch gesagt, wir waschen glaube ich mittlerweile dreimal mehr. Aber das tut man eigentlich mit Babys ohnehin, weil sie die ganze Zeit irgendwas bekleckern oder sich sowie ihre Eltern dreckig machen. Deswegen sind Stoffwindeln eigentlich eine gute und schonende Alternative zur Plastikvariante. Das heißt auch nicht, dass wir gar keine Plastikwindeln mehr benutzen. Also gerade wenn wir mal unterwegs sind oder irgendwie eine Zeit haben, wo wir wissen, dass es unpraktisch wäre, jetzt im Notfall die Windel wechseln zu müssen, dann funktionieren die Plastikvarianten natürlich sehr gut. Aber es gibt einfach sehr, sehr viel schöne und mittlerweile gut designte Stoffwindeln, die alle Nachteile, die ersten Varianten davon hatten, nämlich das häufige Wechseln und so weiter, dass es umständlich war, schwierig, nicht schön aussah, die nicht mehr haben. Und deswegen auch hier mein Tipp, einfach mal ausprobieren. Ich war am Anfang super skeptisch, fand es komisch, aber meine Frau ist ein großer Fan davon und hat mich dann schlussendlich auch überzeugt.
Sehr gut. Und vielleicht kann man es ja auch wirklich als Kompromiss handhaben, wenn es mal schnell gehen muss und man nicht viel wechseln will, kann mal eine Plastikwindel und ansonsten Stoffwindeln, wenn es passt.
Total. Ich glaube, das ist sowieso die große Lehre, was das Kinderbekommen angeht. Man kann sich von vielen dogmatischen Vorsätzen verabschieden und muss einfach sehr pragmatisch leben. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich in diesem Podcast vermitteln wollte. Es geht ja nicht darum, ob man das eine richtig oder das andere falsch macht, sondern es geht darum, den negativen Einfluss, den du am Anfang beschrieben hast, die Kinder auf unsere Welt haben, nicht, dass sie Müll produzieren, dass sie CO2 produzieren und so weiter, den möglichst gering zu halten. Und jede Stoffwindel, die wir benutzen, führt dazu, dass wir eine Plastikwindel weniger verbrauchen. Und das ist doch schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung.
Damit hast du fantastisch übergeleitet zum Abschluss. Ja, ich denke auch, es gibt ja die großen Fragen, da kommen wir nicht drum rum, die muss jeder für sich selbst beantworten. Kann ich es verantworten, ein Kind in diese Welt zu setzen? Das kann niemand anderes für mich beantworten. Und bei den täglichen Fragen des Alltags ist es wie bei Erwachsenen auch. Menschen verbrauchen Sachen und machen Müll, genauso Kinder. Und bei vielem gibt es nachhaltige Alternativen, die man einfach mal ausprobieren kann.
Genau, und das war ja auch die Motivation, warum wir diese Episode dann aufgenommen haben. Wir wollten einfach mal zeigen, dass wir mit Theo viele Sachen ausprobieren und dann so nachhaltig wie möglich leben. Natürlich auch für ihn, um ihm dann eine möglichst nachhaltige, lebenswerte Welt zu hinterlassen.
Sehr schön. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und hoffe, ich kann euch noch lang auf diesem Weg begleiten, zu dritt.
Aber klaro, Lisa.
Und dann an dieser Stelle ganz herzlichen Dank dir, Jan, dass du uns alles erzählt hast über euren Alltag mit Theo. Und natürlich an unseren Ehrengast Theo, auch wenn er nur im Geiste dabei ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.